SRF 3.
Sie sollen für 5 bis 6 Jahre hinter Gitter. Die Tamil Tigers Prozess gegen 13 Tamilen stellt die Bundesanwaltschaft ihre Strafanträge. Der Lohn der Schaffhauser Kindergärtnerinnen gibt immer noch zu reden. Nun redet auch das Bundesgericht mit. Sie haben genug. In den USA lassen immer mehr Jugendliche ihre Wut über die Politiker aus, die in ihren Augen nicht fähig sind, schärfere Waffengesetze zu erlassen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Im Tessin läuft zurzeit ein aufsehenerregender Prozess. Angeklagt sind 13 Tamilen der sogenannten Befreiungsbewegung. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft handelt es sich bei den 13 Männern aber um eine kriminelle Organisation. Sie sollen mit viel Geld den Bürgerkrieg in Sri Lanka unterstützt haben. Alexander Grass, Sie verfolgen für uns diesen Prozess am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Nun sind die Strafanträge auf dem Tisch. Die Hauptangeklagten sollen zwischen 5 und 6,5 Jahren hinter Gitter. Mit welcher Begründung?
Ja, Sie haben es gesagt, es gibt Hauptangeklagte. Das ist also dieser Führungskreis in der tamilischen Exilorganisation, hinter der die Tamil Tigers gesteckt haben sollen. Das ist die erste Gruppe unter diesen 13 Beschuldigten. Die zweite, würde ich sagen, das sind Kreditmakler, das sind Kollektensammler, Zuträger. Die sollen auch 2 bis 4 Jahre bekommen. Für mich ist das eigentlich überraschend, dass die Hauptbeschuldigten und diese Zuträger Strafen bekommen sollen, die so nahe aneinander liegen, also 2 bis 4 Jahre einerseits und andererseits 5 bis 6,5 Jahre.
Warum ist der Fall denn eigentlich so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten?
Ich denke, es ist ein Schlüsselfall. Da geht es um die Finanzierung dieser Guerilla-Bewegung. Es geht um die Spur des Geldes aus der Schweiz über Zwischenstationen nach Singapur bis zu den Waffenhändlern. Das Ganze war getarnt als Spenden für humanitäre Zwecke, aber dann eben am Schluss unter anderem standen auch die Waffenkäufe. Dann gab es einen Finanzierungsweg, dass Kleinkredite mit betrügerischen Angaben erwirkt worden sind und dieses Geld landete auch bei den Tamil Tigers. Also es ist ganz selten so gewesen, dass eine solche Finanzierung einer Guerilla-Bewegung so klar nachgewiesen werden konnte, wie es hier im vorliegenden Fall ist.
Gibt es denn in diesem Fall auch eine politische Dimension?
Ja, und wie? Die Grundsatzfrage im Gericht ist eigentlich die, ist eine Guerilla-Bewegung, kann die eine kriminelle Organisation sein? Und die Staatsanwältin des Bundes, die hat hier eine rote Linie gezogen, die hat gesagt, wenn es Kriegsverbrechen gibt, wenn die vorliegen, wenn zwangsrekrutierte Kindersoldaten da sind, wenn es Säuberungen gibt oder Attentate bei der Zivilbevölkerung, dann sind das eben Kriegsverbrechen und dann wird aus einer Guerilla eine kriminelle Organisation. Also was da in Bellinzona verhandelt wird, das könnte ohne weiteres mit einem Grundsatzurteil enden.
Besten Dank, das waren Informationen von Alexander Grass. Und nun gleich zu den Nachrichten mit Fabian Schlup. Und da geht es zuerst um einen grenzüberschreitenden Nationalpark im Tessin.
Der Bundesrat hat dafür die Grundlage geschaffen. Er genehmigte einen Staatsvertrag mit Italien sowie Anpassungen in der entsprechenden Verordnung. Es geht um die Idee eines neuen Nationalparks in der Region Locarno. Das Projekt betrifft 8 Gemeinden. Ein Teil des Parks wäre auf italienischem Gebiet. Ob ein solcher Park tatsächlich entsteht, entscheidet unter anderem die lokale Bevölkerung in einer Volksabstimmung. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht untersucht einen mutmaßlichen Korruptionsfall in der staatlichen Erdölfirma Venezuelas. Die FINMA habe deswegen mit mehreren Schweizer Banken Kontakt aufgenommen, bestätigt ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Details sind nicht bekannt. Der Tagesanzeiger berichtet, dass seit 2004 bis zu 10 Milliarden Dollar illegal aus der Erdölfirma ins Ausland abgeflossen seien, auch auf Bankkonten in der Schweiz. Die US-Justiz hat die Schweiz bereits früher aufgefordert, 118 Millionen Dollar einzufrieren. Die Europäische Kommission hat gegen mehrere Autozulieferer Strafzahlungen verhängt wegen illegaler Absprachen. Die Strafen betragen je rund 86 Millionen Franken. Einerseits geht es um ein Zündkerzenkartell. Laut den Wettbewerbsbehörden hat sich Bosch mit 2 japanischen Konkurrenten abgesprochen. Andererseits soll es Absprachen bei der Lieferung von Bremssystemen gegeben haben. Betroffen sind hier die Hersteller TRW, Continental und wie auch schon bei den Zündkerzen Bosch. Transocean hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. Der Ölbohrkonzern mit Sitz in Zug hat 2017 einen Verlust geschrieben von 3,1 Milliarden Dollar. Grund für das Minus seien unter anderem die Ausmusterung von 6 alten Ölplattformen, teilt das Unternehmen mit. Und damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.927 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 15,46 gehandelt, der Dollar zu 93,68 Rappen. Das Wetter: der Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 1700 und 2200 Metern reißt da und dort auf. In den Alpen und im Süden ist es heute sonnig, morgen hat es viele Wolken. Mit kräftiger Brise gibt es zwischen 0 und 4 Grad, im Süden wird es 7 bis 10 Grad mild.
Info 3 Mittag.
Kindergärtnerinnen in der Schweiz fordern mehr Anerkennung und vor allem mehr Lohn. Denn obwohl auch sie einen Hochschulabschluss brauchen und große Verantwortung tragen, verdienen sie zum Teil weniger als ihre Kolleginnen auf Primarschulstufe. In mehreren Kantonen wehren sich die Kindergärtnerinnen deshalb bis vor Gericht für eine bessere Bezahlung. Mit unterschiedlichem Erfolg. Heute musste sich das Bundesgericht mit einer Klage aus Schaffhausen befassen. Sascha Buchbinder.
Der Kampf der Kindergärtnerinnen für eine bessere Bezahlung ist langwierig und kompliziert. Das liegt am Föderalismus. Bildung liegt in der Hoheit der Kantone und so musste sich das Bundesgericht heute erneut mit einer Lohnklage befassen, die auf ein spezielles kantonales Lohnsystem zurückgeht, nämlich auf eine Schaffhauser-Regelung aus dem Jahr 2005. Laut Bundesgericht ist das System nicht diskriminierend, aber möglicherweise trotzdem unfair. Der Fall geht deshalb zurück ans Obergericht. Wobei auch in Schaffhausen waren die Löhne schon 2005 angehoben worden. Allerdings bestritt die Regierung, dass damit eine frühere Diskriminierung behoben werden sollte. Trotzdem hatte die Regierung damals handeln müssen, weil sich in Schaffhausen nicht mehr genug Kindergärtnerinnen fanden. Dies deshalb, weil ein Bundesgerichtsentscheid bereits 1999 dazu geführt hatte, dass die anderen Kantone reihum die Geschlechterdiskriminierung beseitigten und bessere Löhne zahlten. Gemäss Auskunft des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes ist inzwischen in fast allen Kantonen die Ausbildung vereinheitlicht und auch die Bezahlung meist angepasst worden. Ein Dorn im Auge sind dem Verband eigentlich nur noch die Löhne im Kanton Graubünden. In den Kantonen des Mittellandes dagegen sei die direkte Diskriminierung als Frauenberuf heute weniger offenkundig, das Problem weniger drängend. In St. Gallen und Zürich kämpfen die Kindergärtnerinnen aktuell nicht mehr gegen ihre Einstufung in den Lohnsystemen, sondern um die Frage, was sie leisten und leisten sollen. Beispielsweise geht es darum, ob die Pausenaufsicht zur Arbeitszeit zählt. In Zürich werden darüber hinaus in politischen Vorstößen kleinere Klassen und Assistenzlehrerinnen gefordert. Aktuell wird also nur noch vereinzelt darüber gestritten, ob die Kindergärtnerinnen diskriminiert werden. Stattdessen geht es um die Frage, was der Gesellschaft die Betreuung der Kinder wert ist. Und diese Debatte findet aktuell statt, wo sie besser hinpasst, im politischen Raum statt vor Gericht. Mit Ausnahme von Schaffhausen, wo sich das Gericht nun also nochmal en Detail mit der Entlöhnung der Kindergärtnerinnen befassen muss.
Info 3 Mittag.
Was sich mit brutaler Regelmäßigkeit wiederholt in den USA, soll jetzt aufhören. Never again, nie wieder, rufen Schülerinnen und Schüler in Parkland, Florida, nach dem Massaker an ihrer Schule letzte Woche. 17 Jugendliche und Erwachsene starben, erschossen von einem 19-Jährigen mit einem halbautomatischen Sturmgewehr, das er legal gekauft hat. Strengere Waffengesetze müssten her, sofort, fordern die Schüler. Auch wenn das in den USA äußerst schwierig ist, eben hat das Parlament von Florida strengere Waffengesetze abgelehnt. Und doch zeigt der Protest offenbar schon Wirkung. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
We are all heartbroken, but we can't let the 17 people die for nothing.
Natürlich sind unsere Herzen gebrochen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass 17 Menschen umsonst gestorben sind. Wir müssen etwas unternehmen.
We need to start moving now. And as much as we love thoughts and prayers, we don't need them from our lawmakers.
So sehr wir Gebete und gute Wünsche schätzen, wir brauchen sie nicht von unseren Gesetzgebern, wir brauchen Taten.
They might not have pulled the trigger, but
natürlich haben die Politiker nicht selber den Abzug gedrückt, aber sie haben es erlaubt. Ein 19-Jähriger darf keinen Alkohol kaufen in den USA, aber eine Kriegswaffe schon, das macht doch keinen Sinn.
Where does that make sense?
Erschüttert, aber wohlartikuliert treten die 16- bis 17-Jährigen, die das Massaker überlebt haben, vor die Medien und fordern etwas, das politisch immer wieder scheitert in den USA: strengere Waffengesetze. Präsident Donald Trump etwa hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen eine Waffenkontrolle für psychisch auffällige Personen rückgängig gemacht. Den Überlebenden von Parkland versprach er nun Trost.
We are here for you, whatever you need.
Und dass man alles unternehmen werde, die Schulen sicherer zu machen, doch kein Wort verlor der Präsident über die tödliche Waffengewalt an Schulen. Das tat etwa der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, und warnte vor einer Überreaktion. Bevor wir zu Schlussfolgerungen springen, dass ein Gesetz die Tat hätte verhindern können, sollten wir nicht die Fakten kennen? Sowohl Rubio wie Trump haben viele Millionen Dollar von Spenden von der Waffenlobby erhalten, und das kommt bei den Schülern und Schülerinnen aus Parkland nicht gut an. Ihre Antwort: Never again, nie wieder. Und wir haben die Politikerfloskeln satt. Der 17-jährige Cameron Caskey drohte den Waffenbefürwortern in der Republikanischen Partei offen auf allen Kanälen, wie hier auf NPR.
They have the blood of 17 people on their hands, and we are not apologizing.
Sie haben das Blut von 17 Menschen an ihren Händen, und wir entschuldigen uns nicht, wenn wir sagen, ihre Zeit ist vorbei. Wir brauchen Gesetzgeber, die nicht von der Waffenlobby bezahlt sind und die nicht dieser Waffenkultur frönen, die es psychisch gestörten Jugendlichen erlaubt, Gewehre zu kaufen, angeblich zur Selbstverteidigung.
You don't need an AR-15 to keep your house safe.
Schüler wie Cameron Caskey haben innerhalb wenigen Tagen eine ernstzunehmende Bürgerbewegung auf die Beine gestellt. Das Engagement der Schüler wirkt bereits. Präsident Trump befürwortet plötzlich leicht restriktivere Waffengesetze wie das Verbot von Schnellfeuerzusätzen. Ob das mehr als Lippenbekenntnisse sind, werden die Schüler und Schülerinnen von Parkland ganz genau verfolgen.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt in einer knappen Viertelstunde. Verantwortlich heute Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.